ist tot. Nanne, das glaub ich nicht. Das Herrenmagazin ist wieder da. Print ist tot. Nanne, das glaub ich nicht. Daniel und Hauke sind dabei und auch am Start. Und die Leute werden endlich wieder lesen. Und die Menschen singen Lieder, die sind über 20 Jahre alt. Für den Indie außer Spesen ist gewesen. Und für Politik im Ganzen haben wir heute keine Zeit. Und die ganze Markhalle singt den Refrain im Chor. Astra, la, 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 in mein Ohr. Astra, la, 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 auf der Arbeit. Astra, la, 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 auf der Thomas. Astra, la, 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 genau der Thomas. Astra, la, 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 auf der Husum.
Wenn alle Leute Randale machen.
Ja, vielleicht mache ich,
vielleicht hören die das dann
Dennis,
auf
Dennis auf so einen kleinen Zettel, so einen kleinen Zettel neben seiner Setlist, Podcasts erwähnen. Vielleicht mache ich das.
Weißt du, was er dann macht, wenn du nur Post. Ja, und hier, Jan Böhmermann hat uns nämlich bei sanft und sorgfältig erwähnt.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between. Wir haben wieder Astra Colada Zeit. Es ist Folge 262 am 1. Mai. Und vor uns sitzen zwei wundervolle Kolleginnen, die Daniel Hödmann ja gerne vorstellt, weil, oder die Frage ist eigentlich, wie hast du eigentlich bei denen den Job bekommen?
Indem ich Dennis
gebettelt habe.
Indem ich Dennis im Dezember eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt habe, wo irgendwie so wortlautmäßig, ey, ihr macht eine Tour, ey, das sind eigentlich ganz große Venues, habt ihr nicht Bock, dass ich mitfahre? So ungefähr war das.
Und die zwei Herren, von denen wir sprechen, sind?
Einmal Rasmus Engler von Herrenmagazin und Dennis Jaspersen von Herrenmagazin. Die beiden anderen hübschen Männer, Paul und Torben, sind leider nicht da.
Nee, die sind auf dem Land.
Genau, die sind auf dem Land.
Die sind auf Schaffe.
Auf Schaffe?
Auf Schaffe, die schaffen.
Auf Schaffe heißt, die gehen arbeiten.
Genau, im Süden, wo meine Frau herkommt, da sagt meine Schwiegermutter, die sagt immer noch, der schafft.
Der schafft was an.
Ist bei der Arbeit. Also wenn jemand bei der Arbeit ist, sagt sie, der ist schafft.
Ich dachte, das wäre so ein Ruhrpott-Ding.
Ja, das geht bis ungefähr kurz hinter, sagen wir mal, das Sauerland, würde ich sagen. Weil bei uns sagt man auch, ob Schaffe.
Ja.
Mein Freund Daniel, der hat immer gesagt, weil ich gerade, wo seine Mutter ist, hat er gesagt, die ist auf Arbeit. Ich habe mich damals schon gewundert, sagt man das auf Arbeit?
Das würde ich nicht sagen.
Doch, das sagt man bei uns im Emsland auch.
Auf Arbeit?
Auf Arbeit, ja genau. Das ist wiederum dann eher so das Rheinländisch-Emsländische.
Ja.
Das sagt bei uns auch. Ob das schaff. Ich sinne im Amt, hat man bei uns gesagt, da ist ja keiner vernünftig arbeiten gegangen. Also.
Gut, dass ihr Musiker seid.
Ja. Ein Glück.
Ich habe Glück, dass ich heute keine Schicht habe, dass ich nicht ob Schicht muss heute.
Auf der Schicht. Geil. Daniel hat ja auch schon für die vorbereiteten Fragen sein Handy rausgeholt. Oder bist du jetzt derjenige, der einfach sagt, ich habe meinen Flugmodus noch nicht gestellt?
Ich habe eigentlich tatsächlich keine vorbereiteten Fragen. Ich habe mich nur etwas über die Band Herrenmagazin informiert.
Ja, jetzt Daniel, erst?
Daniel ist ja schon sehr lange dabei im Sinne von auf dem Radar der Band, weil er
einer der unangenehmen Fans gewesen ist früher.
Nee, ja, am Anfang ja.
Könnt ihr nicht mal ganz spielen?
Aber dann hat er natürlich das Abi-Festival an der Hand gehabt, ne? Und da wollten wir natürlich immer alle hin.
Ja, dann waren wir abhängig plötzlich.
Und dann waren wir abhängig von ihm.
Von diesem unangenehmen Typen.
Ja, so macht man KünstlerInnen abhängig von sich selber. Einfach ein Festival auf die Beine stellen.
Und dann merkst du halt auch wieder, wer stimmt, deine Freundinnen sind und wer nicht. Ja. Weil es mir auch so gegangen, als ich damals irgendwie in diesem wunderschönen kleinen Indie-Cuff Buxtehude gebuckt habe und auch über das Herrenmagazin nachgedacht habe, die damals aber schon zu teuer gewesen sind, war es so, als ich diesen Laden verlassen habe, habe ich automatisch viel weniger Anrufe gehabt und viel weniger MySpace-Freunde.
Ja, das ist wirklich.
Ich dachte eigentlich wirklich, was ist denn los? Warum rufen mich die Leute denn nicht mehr an? Ja, du hast gar keinen Club mehr. Ja, ach so.
Du hast nichts mehr in der Hand.
Ja, um zu tauschen. Tauschgigs.
Genau. Das ist die Pokémon. Die Pokémon-Karten waren weg. Und jetzt konntest du nichts mehr tauschen.
Nee.
Und
heute sitzen wir hier.
Und Hauke, also ich meine. Richtig. Und trotzdem ist man irgendwie noch in der Sut der Vergangenheit. Und ich musste gerade drüber nachdenken, über das erste Interview, was ich von euch gelesen habe. Und ich glaube, das war, oder nicht das erste Interview von euch, aber das erste, was ich über euch gelesen habe. Und da wurde sogar noch MySpace erwähnt. Und irgendjemand von euch hat gesagt, MySpace, das ist eigentlich ganz geile Sachen. Auch wenn ich irgendwelche Kochrezepte posten will, dann mache ich das halt einfach, weil ich Bock darauf habe.
Ja,
wer könnte das gewesen sein?
Beide könnte das gewesen sein. Auf unserer ersten Webseite gab es auch Rezepte.
Ja. www, wohlgemerkt noch. .herrenmusik.de.
Flash programmiert gibt wahrscheinlich.
Gibt's nicht mehr übrigens.
Nicht? Ja, ja, ist schon lange nicht mehr.
Kein Gästebuch?
Weil da gibt es doch diese komischen Archivseiten, wo man das dann irgendwie nochmal aus den Untiefen, ja, aus den Tiefen, Entschuldigung, des Webs holen kann.
Wie hießen aber die Tiere? Die Tiere hießen...
Die Wartevase?
Nee, Wartevase, da hatten wir Hunde vor Supermärkten fotografiert, dann hatten wir Rezepte, dann hatten wir...
Doofe Tiere.
Ja,
genau. Doofe, das war eine Tiere, eigene Sektion
und schäbige Kunst.
Genau, schäbige Kunst gab es auch. Ja, richtig.
Aber schäbige Kunst gibt es doch immer noch bei euch auf Konzerten, oder nicht? Außerhalb der Musik. Ich mein,
außerhalb der Musik.
Mir wurde gesagt, dass zwischendurch irgendjemand nochmal malt.
Moment, Freundchen, ich glaube jetzt.
Ich kann ja nur über das Hören sagen.
Das schäbig habe ich nicht gesagt.
Das schäbig hat er nicht gesagt. Nein, Herr Horreis, der da auf der richtigen Seite sitzt mit dem anderen und dort. Die schäbige Kunst waren tatsächlich Fotos von Kunst im öffentlichen Raum, wie sie sich vorrangig in irgendwelchen Provinzstädten vor Sparkassen und so befindet, wo dann irgendwelche Provinzkünstler, wie zum Beispiel der Hans-Dieter Greve aus Grevenbruch oder so, für 7,5 Milliarden Euro einen Auftrag kriegen von der Sparkasse Grevenbruch, um dann irgendwie so zwei Kupferwürfel dahinzustellen, die so beschissen aussehen und dann irgendwie vor allem nach 1,5 Jahren total abgegrabbelt sind, weil die Jugendlichen da immer ihr Bierdosen drauf abstellen. Und das ist dann schäbige Kunst und davon gibt es sehr viel in Deutschland.
Oder zum Beispiel in Husum, auf dem Weg nach Husum, ja, da steht an der Tankstelle ein Centauri,
ja,
aber der hat einen Motorradhelm auf. Das sieht so scheiße aus.
Was ist denn ein Centauri?
Ja, so ein halb Mensch, halb Pferd.
Und
Centaurus, ich weiß nicht.
Ja, Centaure eigentlich.
Ein Centaure.
Ja. Und ich weiß nicht, wer das durchgewunken hat. Also wer sitzt da im Amt? Ja, das muss doch durch einen längeren Prozess Ausschreibung. Und irgendjemand sagt, ja, ich mache da einen Centauri und setze den Motorhelm auf. Das sieht so kacke aus. Das kann ich nicht glauben. Und davon gibt es ganz viel in Deutschland. In Siegen zum Beispiel gibt es eine Walflosse. Oh Gott. Ja, ich muss es sagen, da ist ein Loch in der Walflosse. Es sieht aus wie ein Anus. Ich kann es kein anderes Wort.
Er übertreibt nicht.
Ja. Ja, und das hat uns damals schon geärgert.
Ja. Du müsstest mir nochmal folgenden Gefallen tun. Du müsstest gleich nochmal ein bisschen dichter ans Mikrofon, wenn du sprichst, weil ich nicht weiß, ob du halt in den Raum hineinbrüllst oder ins Mikrofon. In der Zeit, ja, wo du das machen kannst, kannst du darüber nachdenken, was eigentlich halb Mensch, halb Ziege ist.
Halb Mensch, halb
Ziege. Die große Frage.
Das gibt's nicht.
Doch, halb Mensch, halb Ziege gibt's.
Gibt's nicht.
Doch.
Dionysos sieht doch so aus, oder? Nee, warte, der Satyr ist das.
Der Satyr. Ist es ein Satyr oder ein Satyr?
Ich würde sagen,
eher
zweite Silbe. Obwohl man sagt auch Kreta und nicht Kreta, ne?
Ja, also, genau das halt.
Denken wir nochmal drüber nach.
Wie sieht's aus? Bist du?
Ich bin gut drauf.
Das ist fantastisch. So.
Es hat 10 Jahre gedauert, bis ein neues Album. Ich will mal wieder, weißt du, professionell, ja, und so.
Das interessiert die Menschen.
Das interessiert die Menschen, genau.
Achso, ja, da hört ja noch jemand zu gleich.
Was sagt denn gerade dein Artist vor Spotify? 67 Leute hören dein Album.
Gerade hören 67.
Ja, hat er nämlich gerade geguckt.
Ach, jetzt sind es 68.
Ihr habt 10 Jahre lang gebraucht, um ein Album zu machen.
Wir haben 10 Jahre lang gebraucht, um ein Album zu machen. Wir mussten uns erstmal erholen von dem Schock der vorherigen 14 Jahre. Dann haben wir uns lang genug vermisst oder alle wollten wieder mit Paul abhängen, je nachdem, wie man das sagen möchte. Beides stimmt. Und dann haben wir, genau, außerdem hätte ich, also.
Diese Frage hat jetzt noch keiner gefragt, oder?
In der hiesigen
Radiostation.
Die haben die uns selber gar nicht gestellt.
Die haben uns selber gar nicht gestellt. Also, ja. Also
und auf einmal war es da.
Ja.
Also, ihr habt 2016 habt ihr eine Pause gemacht.
Also, für die jetzt nicht kennen, wir haben 2004 uns gegründet, 2008 kam dann unsere erste Platte Also sozusagen im Jahre 2007 wurde es ernst, so eine Platte aufnehmen und so. Die ist dann 2008 erschienen. Kam offen gestanden ein bisschen zu spät. Der Hamburger oder Indie-Gitarren-Hype war so ein bisschen auserzählt. Und dann haben wir aber trotzdem bis 2015 eigentlich durchgespielt. Haben noch drei weitere Platten gemacht. Also 2015 haben wir dann unsere vierte Platte veröffentlicht und haben eigentlich die ganze Zeit Konzerte gespielt. Es war also recht viel zu tun. Wir waren sehr umtriebig. Und das hat sich, aber hat nie dann irgendwie den Punkt erreicht, dass man jetzt wirklich davon leben könnte. Und so haben wir dann etwas ermattet 2015 entschieden, dass wir eine Pause machen wollen.
Ging da auch der neidische Blick Richtung Jupiter Jones?
Der neidische Blick ging niemals Richtung Jupiter Jones. Aber
kann man ja, glaube ich, darf man sowas dann fragen? Ich meine, ich glaube, man kann so nach 10 Jahren ja auch mal selber dann auch mal sagen, so da haben wir vielleicht mal rübergeguckt und haben gemerkt, so da geht was mit einem Hit und bei uns funktioniert es nicht.
Ja, ach, weißt du, das ist so, das auch Jupiter Jones und ich bitte jetzt, ich liebe Niki und Sascha, Top-Typen, wissen auch alle, aber ich glaube, man kann sowas nur zu einem gewissen Punkt planen. Und irgendwann hat man natürlich auch hart gearbeitet. Auch Jupiter Jones haben hart gearbeitet, genau wie wir. Aber dann hatten sie einfach eben auch ein Zackenglück. Ja. So, Bums. Und das ist immer Teil der Gleichung, das Glück. Und ja, also ich will jetzt auch nicht jammern. So, wir hatten immer auch schon, wir haben auch 5000 Platten verkauft jedes Mal und haben, gut, das waren auch noch andere Zeiten, aber wir haben auch immer Leute gehabt, also da waren auch 500 Leute in Hamburg und oder auch 250 in Leipzig und 180 in Stuttgart und so. Das war schon immer auch echt, auch, konnte sich auch sehen lassen und wir konnten touren auf einem relativ hohen Niveau. Aber das Geld ist halt auch immer dann in die neuen Produktionen geflossen und genau. Und so war das dann. Du weißt, wie das ist im Leben, irgendwie mit Ende 20, Anfang 30 machst du das, aber irgendwann kommen halt Kinder, irgendwann kommt Familie, irgendwann kommt das Thema Hauskauf und all solche Sachen und dann ist irgendwie
man muss sich erklären.
Dann ist es, man erklärt sich, genau, nicht nur vor sich selber und vor den Eltern, das kann man auch aushalten, aber dann irgendwie vor den Partnern und auch sich selbst und genau, und dann haben wir gesagt, okay, das ist jetzt, lass uns hier mal kurz einen Strich ziehen, weil sonst laufen wir Gefahr, auch uns zu streiten. Und genau, ich war zu dem Zeitpunkt auch ganz schön auch auf mir selbst sozusagen und dachte, ich müsste jetzt eine Solo-Platte machen und so. Und es war also ein bisschen eine missliche Situation. Und wir haben gesagt, lasst uns doch jetzt mal eine Pause machen, damit wir Freunde bleiben. Und das hat dann auch geklappt.
Ich hätte zwei Fragen. Zum Eingrätschen. Erste Frage, könnt ihr ja überlegen, wer sie beantwortet. Erste Frage ist, seid ihr im Nachhinein ganz froh darüber, nicht diesen Hit zu haben? Weil oft wird man ja halt an einen Hit bemessen und wenn der halt so riesig ist, dann wird man ja immer dran gemessen, habe ich manchmal das Gefühl. Und die zweite Sache ist, wie haben denn jetzt eure Partnerin drauf reagiert nach 10 Jahren, dass irgendjemand zu Hause, wir machen jetzt nochmal eine Platte, ne?
Ja.
So.
Also die Frage mit dem Hit, also da finde ich weniger schwierig, dass man so drauf reduziert wird, sondern dass es dann so eine Phase gibt, wo die Band aufgrund eines Hits sehr, sehr viel mehr Leute anzieht bei Konzerten, die dann aber nur den Hit hören wollen. Und was dann sowohl für die Band als auch für die Fans, die den Rest der Musik gut finden, total beschissen ist, weil die eigentlich dann 1,5 Stunden da rumstehen und labern und saufen und rauchen und sich für die Band und das, was sie tut, überhaupt nicht interessiert und irgendwie, sagen wir dann mal, 10% der alten Fans wahnsinnig genervt davon sind, die Band extrem genervt davon ist und es eigentlich für überhaupt niemanden eine Freude ist, außer dann am Schluss in der großen Emanation des Hits oder je nachdem, wann man den spielt. Man kann natürlich auch cool sein und den als erstes spielen und dann gehen die ganzen Idioten nach Hause, aber das macht ja niemand. Und ja, und dann kommt natürlich auch die Zeit, wo der Hit verwittert und dann spielst du vor 300 Leuten in der 3000er Halle und das ist auch nicht so schön. Und von daher denke ich, ich gönne jedem den Hit für die Altersrente, aber ich würde den immer unter anderem Namen veröffentlichen.
Das ist voll klug.
du, es ist, wir müssen uns nur bedingt was vorwerfen lassen. Wir waren sehr fleißig, wir haben wirklich auch viel gearbeitet und es ist immer eine setzt sich immer aus vielen Punkten zusammen. Also A, ist das Timing richtig? Ne?
Ist es das die Antwort auf meine zweite Frage?
Nee, was war denn die zweite Frage?
Das ist die große Frage. Was war eigentlich die zweite Frage? Die zweite Frage, wie?
Wie ist eigentlich deine Partnerin mit der Idee umgegangen, als du sagst, hey, wir machen noch mal eine Platte und wir wollen es noch mal richtig wissen?
Ich habe noch ein WG-Zimmer frei.
neulich hat mein Sohn, als ich wieder wegfuhr, gefragt, warum geht Papa immer weg?
Und dann, Gott.
Und dann hat meine Frau gesagt, weil er sonst nicht so glücklich wäre.
Das ist eine schöne Antwort.
Ja, eine schöne Antwort. Auf jeden Fall.
Darf ich fragen, wie alt dein Sohn ist?
Der ist jetzt gerade 6.
Der versteht das ja auch vollkommen, wenn du sagst, ich gehe jetzt Musik machen und wir sind in einer Band und wir fahren jetzt ein bisschen auf Tour.
Ja, der hat ja die Kindermusik eher so mitbekommen. Also für ihn bin ich so Kindermusiker, aber für Konzerte ist er ja noch zu klein. Aber mal sehen, das wird irgendwann passieren.
Der dürfte jetzt noch nicht mitkommen. Heute Abend in der Markthalle.
Der wird heute Abend in der Markthalle nicht dabei sein, aber auch, weil meine Frau dann da ist.
Ah.
Die hat auch keinen Bock, sich um den zu kümmern jetzt. Also.
Wenn der Mann schon in Hamburg spielt, wird er dabei sein.
Das sei ja auch gegönnt. Genau. Die fand das gut. Die fand das, glaube ich, alle gut. Und jetzt muss man ja auch sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, es läuft auch besser denn je.
Wäre nämlich meine nächste Frage, hat Daniel mich erzählt.
Es ist wirklich, also wir wissen es auch nicht, warum. Wir haben keine Ahnung. Wir haben auch echt kleine Brötchen gebacken. Wir wollten da ansetzen, wo wir waren. So. Und wenn irgendwie in Hamburg 500 Leute gekommen wären, ja, und in Dresden und in Leipzig 200, ja, und in Stuttgart 180, dann wären auch alle glücklich gewesen. So. Aber es hat sich einfach alles verdreifacht. Es ist, wir wissen auch nicht, warum.
Wie beschreibst du dir das in deinen Gedanken, warum das so ist?
Ja, theoretisch, also erstmal glaube ich, dass die Leute, die Herre-Magazin mochten, sind alles richtig gute Leute. Und wir haben auch immer einen sehr engen Kontakt zu denen gepflegt. Also wir waren immer auch eine sehr nahbare Band. Wir waren immer, haben immer mit denen gequatscht und waren immer sofort am Merch und haben immer mit denen geredet. Und viele von denen kennen wir auch schon sehr lange. Insofern glaube ich, dass Leute ja, uns einfach auch mögen und deshalb wiederkommen. Und das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist, dass vielleicht auch das Timing diesmal besser ist. Das Timing ist gerade, habe ich den Eindruck, Gitarren offener. Die Leute haben irgendwie mehr Bock auf Bands, habe ich den Eindruck. Der Hip-Hop ist durcherzählt gewesen, der Techno und so. Und David Guetta war durch und wie hießen die noch, diese Party Rock Anthem und all das, was mit dem wir damals konkurriert haben und dann der Hip-Hop, der Trap, alles ist so Deichkind, alles ist so durch. Ich meine, gut, die sind immer noch alle im Game, ich will jetzt niemanden hier dissen, also nicht falsch verstehen. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es eine Sehnsucht nach Bands wieder gab. Und dann sind wir da und das andere ist auch vielleicht, und ich weiß, dass Eigenlob natürlich stinkt, aber ich glaube, dass wir richtig gute Texte schreiben. Und wir hatten jetzt das Glück, ich meine, es stimmt ja, dass man hat immer sein ganzes Leben für das erste Album und für das zweite Album hat man dann immer nur noch ein Jahr. Ne? Das stimmt. Und wir haben uns halt jetzt nochmal 10 Jahre gegeben, sozusagen. Ne? Und konnten dann aus dem Besten von damals mit der Erfahrung, die wir heute haben, kombinieren. Und das hat uns, glaube ich, gut getan und ist auch Teil der Erklärung.
Was ist deine Ausrede, Rasmus Engler?
Rasmus isst gerade.
Ja, genau, deswegen hole ich ihn gerade rein.
Ausrede? Ausrede dafür, dass wir...
Dass die Leute gerade wieder Bock haben.
Ach so, haben. Dafür.
Weil es hätte ja auch vollkommen nach hinten losgehen können und aus dem Augen, aus dem Sinn.
Ja,
und es
ja
gibt
in der Tat.
Bestimmt 3, 4, 5 Bands, die wir aufzählen können, auch aus dieser Zeit, aus diesem Kosmos, wobei ich sicher bin, die haben gute Alben damals gemacht. Wenn sie jetzt nochmal wieder auftreten würden, würde es nach hinten losgehen.
Das passiert ja auch durchaus.
Das eine oder andere Mal.
Ja, ich habe mich auch gefragt. Also es gab auch vor allem, gab es jetzt bei den ersten Konzerten, die wir gespielt haben, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Erstens, viele, wirklich sehr viele Leute, kannten die ganz neuen Sachen schon ziemlich gut. Das heißt, sie müssen sich offensichtlich dafür schon interessiert haben und sie vorher gehört haben. Und was mir auch aufgefallen ist, es war jetzt nicht so, dass da ab 18 aufwärts alles da war. Also das war ja durchaus noch so eine Überlegung, die man vorher hatte. Kommen da jetzt auch die Leute, die eigentlich theoretisch schon ihre Eltern abholen könnten? Mit dem Führerschein wohlgemerkt. Dem war aber nicht so. Und deswegen habe ich keine so wirkliche Erklärung dafür. Und also man kann ja auch ein bisschen sagen, wir waren nicht wirklich weg. Wir haben hier mal gespielt, da mal gespielt in den ganzen Jahren. Ich habe aber keine Ahnung, wie die Leute so in Anführungsstrichen dranbleiben bei sowas. Weil es gibt ja jetzt nicht irgendwelche Formate, egal ob in Print oder in Podcast oder wo auch immer, so die diese Sentimentalität gut bedienen. Also sie müssen sich ja auch eigenständig drum gekümmert haben, dass sie dran geblieben sind und sich auch eigenständig informiert haben, dass diese Band wieder spielt und wieder aufnimmt etc. pp. Und deswegen ist meine Ausrede einfach, die sind wahnsinnig cool, die Leute. Und schlau.
Rasmus hat recht. Was meinst du?
Wenn ich so mache, heißt es immer, ob du eine Frage hast oder ob ich weiter eine Frage stellen darf.
Also 260 Folgen und ihr habt noch immer keine richtige Zeichensprache, die ihr beide versteht.
Ja, es ist einfach grundlegend, weil Daniel Hödmann, dem ist halt einfach vieles egal.
Ich weiß. Außer Pünktlichkeit.
Außer Pünktlichkeit. So.
Nee, du darfst gerne stellen, ich stelle gleich.
Ja, wenn du gleich stellen willst.
Ja.
Ja. Wer von euch pflegt denn euren TikTok-Kanal?
Boah, das ist wir haben so TikTok-Kanal? Witzig, weil das wollte ich nämlich gerade sagen.
Ich habe noch.
Moin.
Moin. Hi.
Alles klar, kommt rein. Macht mit.
Also weiter geht's.
Genau, wer von euch macht eigentlich den TikTok-Account?
Oh, genau, sehr gut behalten gerade.
Rasmus hat ein Hirn wie Gott weiß was. Das Witzige ist, dass dieser TikTok-Account auf der letzten Rutsche entstanden ist. Auf der Fahrt von Frankfurt nach Stuttgart hat der gute Dennis sich hinten im Bus erbarmt und hat einen TikTok-Channel eröffnet. Ja,
zwei Sachen sind dazu zu erwähnen, nämlich weil Daniel jetzt fährt, früher bin ich immer gefahren. Daniel fährt jetzt und ich habe jetzt hinten Zeit.
Geil. Und du hast TikTok für dich entdeckt.
Nö, aber ich habe es auch witzig. Ich habe dann TikTok gemacht und dann habe ich ein Konzert-Review von Stuttgart gelesen, wo dann jemand meinte, jetzt haben sie auch TikTok, ist ja schön, aber 4 Jahre zu spät.
Geil. Richtig gut.
Insofern mache ich das, aber das ist ja notgedrungen. Das ist auf jeden Fall eine der Sachen, die sich am meisten verändert haben im Leben eines Musikers, einer Musikerin. Heutzutage ist die Art und Weise, wie man ein Album promotet, wirklich komplett anders als früher. Und Social Media spielt eine gigantische Rolle.
Stresst euch das?
Ja und nein. Also ich finde es lustig, dass man heute nicht mehr zu Interviews geht, man geht heute zu Podcasts. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Und das andere ist, dass man diese Reels halt bauen muss. Diese Reels. Und ich habe mich ja auch in der letzten Zeit einigermaßen damit beschäftigt. Und darum ist mir das jetzt nicht zu 100% fremd. Aber mache ich es gerne? Wünschte ich, es wäre anders? Wünschte ich, wir hätten jemanden, der das für uns macht? Ja, garantiert. Hätte ich mir träumen lassen, dass ich mir irgendwie ein Schnittprogramm kaufe, ja, auf meinem Handy habe und jetzt irgendwie Videos zusammenschneide, hätte ich nicht gedacht, nee. Aber ja, es ist halt, wie es ist. Und
Die Masse macht's
und man macht ja auch dann so ein bisschen Erfahrung, auch was funktioniert, was nicht funktioniert.
Ja, was da funktioniert, sind dumme Videos.
Ja, und Daniel Hödmann. Daniel Hödmann ist unser bestes TikTok-Video.
Ist es?
Ja.
Ist so. Wo er sagt, warum der Plüschhase.
Der Plüschhase. wo er uns Anweisungen gibt.
Wie der Plüschhase eingepackt wird.
Und da genau. ist ja noch Luft nach oben.
Und die Frage ist aber trotzdem für mich, was macht der Plüschhase auf Tour?
Ja, der Plüschhase war in einem Case versteckt.
Den Plüschhasen war, ist ein Relikt von einem Videodreh.
Ach, das den könnt ihr heute Abend in der Markthalle mitnehmen.
Ja, liebe HörerInnen und Hörer. Wer das Plüschkostüm haben will, bitte.
Ach, das ist ein Plüschkostüm.
Ja,
Kostüm.
Komplett. Mit Füßen, mit Tatzen, mit allem.
So, ich glaube, das würde dir passen, Hauke.
Ja, wollte ich auch gerade sagen.
Das ist ein sehr, sehr großes Kostüm.
Ja, ich glaube auch, das würde dir
sehr schönes passen. Kostüm,
Hauke. Ja, wenn du das heute Abend den ganzen Abend trägst.
Dann kann ich Gästeliste haben, oder was?
Ja, ausnahmsweise.
Alle würden denken, dass du cool bist, Hauke.
Genau, endlich würden
sieht man mein Gesicht.
Nein. Du hast einen riesen Kopf.
Richtig.
Wartet mal. Aber seit wann habt ihr den Plüschhasen?
Frisch. Seit 3-4 Monaten.
Seit 3-4 Monaten.
Ja.
Ah, alles klar. Witzigerweise, ich könnte mal kurz nachforschen, diesen Plüschhasen habe ich auch in einem Video gehabt. Ist es so ein grauer Plüschhase?
Nee, also beige.
Beige? Ah, ein beiger Plüschhase.
Das ist nicht
den Plüschhasen, den ich mal mitgenommen habe. Ja, hätte ja sein können, dass wir auf einmal den gleichen Plüschhasen im Video haben. Ja, wenn man mein Gesicht nicht sehen kann, was macht dieser Plüschhase denn?
Ja, das wirst du dann ja entscheiden,
wenn du drinsteckst. Du kannst dir mit Leben füllen.
Die können nicht Flyer sagen, ich darf mir ein Plüschhasenkostüm anziehen, auf die Bühne gehen und alles
das
machen,
was
ich
will. Das
hat keiner von der Bühne gesprochen.
Niemand hat was von Bühne
erzählt. Du
kannst
die Gästelistenposition besetzen und die Leute reinlassen.
Hauke, du darfst
wieso einfach darf ich denn jetzt mit dem Plüschhasenkostüm nicht auf die Bühne? Bei Großstadtgeflüster dürfte ich das.
Deswegen halt.
Nein.
Ja, also ich will jetzt auch nichts ausschließen, aber du darfst ihn in erster Linie haben. Nach Hause nehmen, waschen. Aufhängen, trocknen.
Echt? Ich darf ein großes Plüschhasenkostüm mitnehmen?
Föhnen.
Ist das hässlich?
Nee, überhaupt nicht. Das ist voll schön, geil.
Schöner Hase. Du darfst es natürlich auf dem Heimweg nicht ausziehen. Das ist Teil der Abmachung.
Also Teil der Abmachung ist, ich muss es anziehen. Mhm. Ich darf nicht auf die Bühne damit gehen.
Mhm. Ja, würde ich nicht ausschließen.
Gibt es einen Song, der zu dem das Ganze passen würde, einen Plüschhasen da drauf zu haben?
Ja, eigentlich jedes Lied von Herrn Mann. Jedes Lied von der Herrenmagazin eignet sich wahnsinnig gut dafür.
Ich wäre für Lilly Lametta.
Ja, kannst das du wird super. So.
Gut, spiele ich dann Gitarre?
Weil du alle willst, du kriegst nur ein Hasenkostüm.
Ich habe ein Hasenkostüm, aber ich will ja auch wissen, was ich da mache. Die ganze Zeit nur so rumschwufen.
Nee, so Solo-Pogo.
Solo-Pogo.
Kannst du Solo-Pogo, Hauke?
Nur wenn ihr
ein Bist du Solo-Pogo-Experte, Hauke?
Nur wenn du einen Pit eröffnest. Also das wird auch richtig geil, wenn Rasmus Engler sagt so, Leute, das habt ihr noch niemals gesehen auf dem Herrenmagazin-Konzert.
Stage-steifender Hase.
Stage-steifender Hase und dann gibt's einen Circle Pit. Gab es schon jemals einen Circle Pit bei euch?
Leute, habe ich das erste Mal beobachtet, wie Leute so ein bisschen ruppiger getanzt haben. Das hat mich schon ziemlich erschüttert.
Wir sind eigentlich keine Band, wo Leute wild Pogo getanzt haben. Jemals. Für uns ist das neu. Also es ist ja auch jetzt nicht üblich.
Mir ist aufgefallen, dass nach Corona eigentlich die Sucht danach war, dass alle versucht haben, egal ob sie Popmusik gemacht haben oder auch jeder Singer-Songwriter, jetzt ein Circle Pit.
Ja, ich habe mich auch gewundert, dass auch bei Hip-Hop, Hip-Hop ja auch gemoscht, da wird gepokt, die pogen zu Hip-Hop. Das fand ich sehr interessant.
Hip-Hop ist der neue Punk.
Aber die müssen uns den Moshpit halt wiedergeben, weil das funktioniert bei denen halt nicht.
Ich fand
das
auch, sieht halt scheiße aus. Der Gedanke ist nicht von mir, das ist vom New York Times Popcast. Den ich hin und wieder mal höre, da ging es um den Todesfall beim Travis Scott-Konzert. Mhm. Und da haben sie einen Gedanken ausgesprochen, den ich jetzt einfach nur so ungefiltert nachblabber, nämlich, dass die bei Punks und bei Rock war das so, dass dieser Circle Pit mit einer Geschichte gewachsen ist. Also es gab auch Regeln, sozusagen ungeschriebene Regeln innerhalb dieses Circle Pits, nämlich dass man sich aufhebt und bla bla bla. Es sieht ja jetzt irgendwie so aus, als wäre es völliges Chaos, aber das ist es ja nicht. Und das bringen sozusagen die Älteren den Jüngeren bei und man wächst so rein in das soziale Konstrukt Moshpit.
Eines Circle Pits.
Was es ja ist. Mhm. Und das aber beim Hip-Hop. Dass eben eine ganz frische Erscheinung ist und die ganzen 15 und 16 und 18 und 20-Jährigen da sozusagen so reingestürzt und dann irgendwie das tun, was sie denken, was ein Circle Pit ist und diese Regeln eben nicht kennen und das deshalb auch dazu beigetragen hat, dass es so einen tragischen Unfall gab. Weiß ich nicht, ob da was dran ist.
Nö, finde ich schon. Auf jeden Fall. Weil die haben das ja nie beigebracht bekommen.
Von uns
alten anders Recken. Als wir.
Naja, ich habe das beigebracht bekommen damals.
Als du jemals in einem Circle Pit gewesen.
Nein, das hat niemand erzählt. Da hat sich niemand mit dir hingesetzt.
Genau.
So, Daniel, jetzt sag mal zu. Aber du hast es gesehen.
Das ist halt wie Fahrradfahren.
Du hast es gesehen. Ja, das war, genau.
du stehst ja so ein bisschen außerhalb und guckst dir das erstmal an, wenn du es noch nie gemacht hast. Und dann siehst du ja so ein paar Sachen. So, dann siehst du ja, dass Leute, wenn die hinfallen, dass denen hochgehoben wird, dass geguckt wird, ist alles okay und so. Und das nimmst du ja auf. Und dann machst du es ja genauso wie alle anderen auch.
Ja, vor allem kriegst du sonst einen auf die Omme, wenn du das
nicht. Ich wollte gerade sagen, das kriegst du ein paar aufs Maul, wenn du das halt machst. Und ich glaube, dass.
Nicht bei Herrenmagazin. Bei Herrenmagazin gibt es sehr selten Moshpits.
Genau.
Da gibt es auch nie was auf die Omme.
Nee, da wird eher so ein bisschen geschwuft.
Aber da gibt es ein Hasenkostüm. Mal gucken.
Ja, heute Abend gibt es ein Hasenkostüm mit einem ganz besonderen Mann darin.
Irgendwie habe ich schon Bock. Aber auch nur, wenn ich auf die Bühne gehen darf. Liebe Leute und HörerInnen da draußen, nur falls ihr euch nur falls ihr mitbekommt, dass hinter uns halt lustige Klappergeräusche sind. Wir haben gerade die Elektriker.
Die Elektra. Wir haben die Elektra gerade zu Hause.
Wir haben Elektra gerade zu Hause.
Die Plattenfirma gründet sich neu.
Und ich habe jetzt natürlich an die Göttin gedacht.
Ich habe an die Superheldin gedacht. Nur, dass ihr es wisst. Also auch ihr lasst euch nicht. Liegt es daran, dass wir angefangen haben mit Schaffen gehen. Auf Schaffe gehen.
Wir haben vielleicht ihn aufbeschwört.
Genau.
Das hat das Universum uns das so.
Ja, du hast es heraufbeschwört. Glaubst du an Voodoo?
Ich glaube nicht an Voodoo, aber ich glaube daran, dass gute Gedanken helfen. In der Hinsicht bin ich schon ein bisschen nicht esoterisch, aber ich glaube, dass man es gibt ja den blöden Spruch, dass die Seele die Farben der Gedanken annimmt. Und das stimmt, wenn man schlecht gelaunt ist die ganze Zeit und irgendwie so miesepetrig, dann strahlt man etwas aus, was negativ ist. Und das da glaube ich schon dran.
Rasmus Engler, hast du schon mal ein Wunder erlebt? Und wenn ja, wie viele?
Eine sehr gute Frage. Und ich glaube ja, dass man die meisten Wunder überhaupt gar nicht mitbekommt, weil das sind dann immer so Dinge, die einem das Leben retten. Wie zum Beispiel, dass man den Schnürsenkel neu einsetzt und deswegen 2 Minuten später das Haus verlässt und deswegen nicht vom Bus überfahren wird und so weiter und so fort. Also ich glaube, die meisten Wunder, die wir erleben, die bekommen wir gar nicht mit. Und es kann auch durchaus sein, dass wir schon mehrmals gestorben sind und dann hat irgendjemand gesagt, ja, pass mal auf, folgendes Wunder, ich mache dir jetzt den Schnürsenkel kaputt, also derjenige, der einem da im Jenseits begegnet und dann gehst du 2 Minuten später raus, du vergisst es aber, dass du hier warst, du vergisst, dass du tot warst und deswegen wirst du nie an Wunder glauben und ich glaube, das ist so der Charakter der Wunder. Wir müssen nur daran glauben, wir werden es aber nie erfahren.
Das ist schön gesagt. Wie sehr hat eigentlich die politische oder gesellschaftliche Situation, oh Gott, jetzt so eine Frage, ne?
Wunderbar.
Wunderbar.
Guter Segway, Hauke.
Ja, ne, immer so ein bisschen.
Wir halten das aus.
Zuckerbrot und Peitsche.
Ja.
Wie sehr hat es, ich gehe mal davon aus, dass du 98,9% der Texte schreibst?
Ich würde sagen 74%.
Das rechnen wir nochmal nach.
Also wenn du die GEMA fragst, etwa knapp die Hälfte.
Seit wann seid ihr im Schreibprozess zum neuen Album gewesen? Seid ihr 2022, 23?
Ja, lange und dann ganz kurz. Also es gab schon viele Sachen, die rumlagen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir haben dann das Ganze, also wir konnten uns auf einen relativ großen Fundus berufen so. Aber wir haben dann auch ganz viel nochmal komplett neu gemacht und auch neu geschrieben, neue Lieder komplett neu gemacht, zusammen auch geschrieben. Torben hat viele musikalische Ideen eingebracht, die ich dann wieder mitgenommen habe und dann aber alte Texte nochmal geprüft habe, ob die darauf nicht passen und dann ist auch viel Neues entstanden.
Vielleicht hätte ich die Frage einfach stellen sollen, wie viel Gesellschaftskritik liegt in deinen Texten?
Also es liegt jetzt nicht wahnsinnig viel Gesellschaftskritik in meinen Texten, aber es kommt auch nicht komplett frei davon. Aber wir sind keine Band, die so politische Plattitüden so raushaut. Also wir sehen auch unsere politische Überzeugung nicht als Marketing-Tool. Dagegen würde ich mich immer wehren.
Was meinst du als Marketing-Tool?
Ja, ich habe manchmal schon den Eindruck, dass Leute politische Reels machen, um weil sie wissen, dass es funktioniert. Mhm. So. Es funktioniert. Gags funktionieren, Politik funktioniert. Und wie heißt das nochmal? Mir fällt das Wort nicht ein, wenn man so
Fremdscham.
Ja, ja, aber so divisive, weißt du, also so, so Sachen zu strittigen Themen, so, ne? Transgender und all solche Sachen. Das funktioniert, weil die Leute sich aufregen und das Engagement triggert. Und sowas wollen wir nicht machen. Wir wollen für unsere Musik gemocht werden. Wir sind durchaus alle politische Menschen. Man kann mit mir auch über alles reden. Ansprechen kann man alles und dann sage ich auch meine Meinung. Aber das werde ich nicht irgendwie versuchen, auf irgendwelche Reels runterzubrechen oder Songs zu schreiben, weil Songs immer zu kurz greifen. So. Und ich zitiere mich jetzt selbst, aber wenn Rage Against the Machine nicht in der Lage war, den Kapitalismus zu stürzen, dann wird es Gottes Willen Herrenmagazin nicht sein.
Witzigerweise hast du dich gerade daran zurückerinnert, als du hier bei uns zu Gast gewesen bist, dass du genau das Gleiche schon mal gesagt hast.
Ja, es kann gut sein, weil ich bin da auch, Ruhe da sehr in mir. Ich meine, ich überlege das auch oft so, wie man das irgendwie in Lieder einbringen können, weil wir ja durchaus politische Menschen sind. Also ich bin ja auch totaler News-Junkie, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber dadurch weiß ich halt auch, dass es halt einfach zu kompliziert ist, um das in so einem Popsong, also so dir so Happen, so einen Geschmack.
Es wird ja auch nicht unbedingt besser, würde ich jetzt sagen. Also mit der Komplexität und also einerseits wird alles immer komplexer und andererseits werden die Lösungsansätze immer einfacher. Und ich habe jetzt gerade tatsächlich drüber nachgedacht, auf den ersten beiden Platten waren zumindest meine Texte teilweise noch mit einem politischen Anspruch versehen. Und jetzt bei dieser aktuellen Platte habe ich aber wirklich mir selbst ganz bewusst gesagt, dass der Rückzug ins Private das Einzige ist, was ich noch interessant finde. Und ich denke mal, ja, was weiß ich, also die einzig gültige politische Zeile, die es ohnehin jemals im deutschen Pop gab, ist von Knochenfabrik und die heißt, die scheiß Gesellschaft macht dich krank, du bist ein Punk. Und da kann man sowieso nichts mehr hinzufügen. Und dieses ganze Gesülze in den letzten Jahren von irgendwelchen Leuten, die sich dann so irgendwo so zwischen, weiß ich nicht, Descartes und MLPD und CDU und Merz und sonst und irgendwie so immer so versuchen zu verorten mit ihren Sprüchen und im Endeffekt bringt das aber überhaupt niemandem was. Das bringt noch weniger als das Feuilleton der FAZ zu lesen. Und dieses auch denjenigen entgegenzubeten, die ohnehin schon deiner Meinung sind, all dieses Gehabe, das bringt halt nichts. Also vielleicht kann man das den ganzen Spieß mal umdrehen und diesen ganzen politischen Bands sagen, dass sie daran schuld sind, dass der Untergang jetzt an allen Ecken steht. Das wäre doch mal eine vernünftige Hypothese.
Danke, Fahne Sahnefischfilet. Danke, Zenith Gar.
Genau. Ja, außerdem, ganz ehrlich, meiner Meinung nach ist es die Mutter aller Probleme, die wir haben in dieser Gesellschaft, ist die Vermögensumverteilung. So. Und das ist, darauf kommt alles immer wieder zurück. So. Und lass uns über Reichensteuer, aber ein Lied über Reichensteuer oder Vermögensteuer. Ungeheuer. Das wird mich mal interessieren. Aber irgendwie so sich hinzustellen und Parolen rauszugrölen, wir zusammen und sowas und hier alles geht kaputt. Nee, das ist mir zu blöd.
Ja genau, das ist ja die eine Ebene, dieses ganze Platte. Und es wird aber eben auch nicht besser, wenn irgendwelche Bands rumnerven und versuchen, das halt auf so einer lyrischen Ebene zu verbreiten. Das ist halt nicht eindeutig besser als die Oi-Band von nebenan. Und so zu tun, als wäre das in irgendeiner Form wichtiger oder schlauer, ist halt einfach absolute Heuchelei.
Genau. Schreib doch mal ein Lied über einen Leitzins. Bitte. Das wäre interessant.
Aber geht es darum, eine Antwort zu geben? Oder ist es auch okay, einfach Sachen aufzuzeichnen? Also ich würde ja einfach sagen, dass zum Beispiel Markus Wiebusch sehr gut so einen Spagat schafft zwischen, ich zeichne Situationen auf, wie ich sie sehe, wie in einem Film, aber komme nicht mit dem ausgestreckten Zeigefinger und sage, so das und das müssen wir jetzt ändern, damit das und das passiert und dann wird alles besser.
Ja, aber was Markus Wiebusch so gut macht, ist, dass er die eigene Machtlosigkeit auch immer wieder in den Mittelpunkt stellt, ne? Und ja, also Markus hat so eine sehr, wie soll ich sagen, der macht so, der nimmt sich immer ein Thema vor und nähert sich dem so an und versucht das ganzheitlich zu bearbeiten irgendwie. Hat auch auf jeden Fall seine Berechtigung und ich glaube, das sucht auch seinesgleichen. Ich glaube, dass niemand das so gut macht wie er. Aber es gibt keine Antworten, die ein Popsong dir geben kann. Er kann dir vielleicht Gedankenanstöße geben, ja, aber schon wieder drehen wir uns im Kreis. Wenn Rage Against the Machine das nicht in den Griff gekriegt hat,
wer denn dann?
Wer denn dann? Niemand. Niemand.
Also ich denke mal, dass so Bands wie Slime oder die Scherben sind natürlich sehr wichtig für die Politisierung Einzelner.
Ja.
Das ist ganz klar und sehr wichtig für irgendwelche Autobiografien. Aber lass es dann mal irgendwie, wenn es im oberen sechsstelligen Bereich ist, Leute, die von Slime politisiert wurden, dann ist das schon sehr großzügig. Und 800.000 Leute über 40 Jahre in diesem Land, die wählen ja noch nicht mal die Partei Bibeltreuer Christen, weißt du, also von der Menge her. Und ja. So what? Es wird halt leider die Regierung nicht stürzen. Dafür brauchen wir schon bewaffneten Widerstand. Und dazu rufen wir hiermit auf.
Heute am 1. Mai.
Heute am 1. Mai,
genau. In der Markthalle. 20 Uhr.
Ja, also
was hat sich denn geändert, Dennis, in den letzten 10 Jahren? Schreibst du anders?
In
den
letzten 10 Jahren.
Hast du ein ganz anderes Gefühl? Hast du das Gefühl, die beste Platte deines Lebens geschrieben zu haben? Oder hast du auch einfach gesagt, Mann, das ist ja viel einfacher, jetzt so als Mitte-30-Jähriger zu schreiben, als Mitte-25-Jähriger?
Nee, ich finde es eher schwieriger.
Mitte 30?
Mitte 30 wäre schön.
Das war vor 10 Jahren.
Nee, ja, ich finde es nicht einfacher. Es ist vor allen Dingen einfach schwieriger, Termine zu finden mit der Band. Aber wir haben eine sehr gute Herrenmagazin-Platte gemacht. Ich glaube, dass wir eine Platte gemacht haben, die jeder, der Herrenmagazin mochte, irgendwann mal wegen irgendwas diese Platte gefallen wird. So. Und das war unser Ziel und ich glaube, das haben wir erreicht. Die beste Herrenmagazin-Platte gibt es ja gar nicht. So. Aber ich glaube, es ist eine schöne Quintessenz. Und wenn man sozusagen eine Best-of machen würde, wären auch ein paar Titel von dieser Platte darauf enthalten. Und das ist doch mehr, als man erwarten kann.
Das, also wenn ich das als Fan mal sagen kann, weil ich bin ja hauptsächlich auf jeden Fall Fan, ist es genau das, was du sagst. So, also ich finde, die Platte ist gut, ich liebe die. Ich habe keinen einzigen Song, den ich wegskippen würde tatsächlich. Und das ist gut, das habe ich sonst nicht. Aber es ist halt, ja, eine Mischung aus allen ist auch Quatsch. Also da ist jetzt kein Song drauf von wie auf der ersten Platte. Mhm. So, auf gar keinen Fall. Aber es ist eine wunderschöne Pop-Rock-Platte. Pop-Rock hört sich doof an, ne? Aber du weißt, was ich meine.
Mich musst du das nicht fragen.
Nee,
also ich... Wenn du jetzt das mir sagen würdest, ich will Pop-Rock machen, dann...
Pop-Rock. Nee, du machst Pop.
Rock.
Du hast keine Ahnung.
Ja. Nee, es ist einfach eine gute Platte geworden und genau das, was du sagst. Ich glaube, jeder nimmt sich da halt so seine Songs raus. So, von der Platte. Und findet die gut. So. Und das ist ja auch voll schön, wenn sich Menschen... Und das hat man auf den Konzerten auch gesehen. Genau das, was du gesagt hast. Es waren ganz viele Leute da, die neuen Songs komplett kannten. Und auch ultra laut mitgesungen haben und die älteren Songs aber gar nicht kannten.
Ja, also es müssen ja Leute dazugekommen sein.
Auf jeden Fall, absolut.
Darüber freuen wir uns auch wirklich sehr.
Herrenmagazin, das neue Ding.
Mit nach 20 Jahren.
Vielleicht spielen wir irgendwann mal Support für Provinz oder so und dann geht's richtig ab. Wie witzig wäre das, wenn jetzt so Anfragen kommen würden bei eurer Booking-Agentur, wenn so Bands wie, weiß ich nicht, Provinz und Jeremias und wie die alle heißen. Ey, wir haben da von so einer Band gehört, Herrenmagazin heißen, die fragt die doch mal an, ob die Bock haben, Support zu machen. Wir finden die richtig geil.
Das wäre lustig, aber wir wollen nur für Herbert Grönemeyer Support machen. Das ist der Einzige, den wir Support machen würden.
Und Klaus Lage. Warte mal, ich weiß, das habe ich bei den anderen noch nicht ganz durch. Ich glaube, Dennis denkt gerade drüber nach.
Ach, und für die Toten Hosen würde ich auch noch Support machen.
Ja gut, aber nur, wenn man den Billardtisch mit benutzen darf.
Ja, nein,
die Kickern eher, ne? Was wie das?
Tischtennis.
Jetzt hier eine Geschichte aus Dennis' Jugend.
Ich habe mal gegen Kuddel Tischtennis gespielt.
Und hast gewonnen?
Null. Ich war 14 Jahre alt oder noch jünger. Ich war so nervös. Ich hatte blaue, schulterlange Haare und so einen südamerikanischen Poncho.
Wer hat dir das rausgelegt?
Und war, habe ich mir selber rausgelegt. Und das waren die 90er. Und dann irgendwie sind wir an Backstage-Karten gekommen für Bremen. Und dann war ich mit meiner Schwester im Backstage. Und dann war da diese Tischtennisplatte und wir lungerten da rum wie Falschgeld. Und dann kam Kuddel. Und ich habe dann gegen Kuddel Tischtennis gespielt. Und ich war so nervös. Ich habe den einfach nur angestarrt wie einen Heiligen. Und er hat mir so einen Ball zugespielt. Ich habe aber nur ihn angeguckt. Der Ball hüpfte so an mir vorbei. Und ich so, den Ball aufgehoben, ihm den Ball zugespielt. Und er spielte ihn mir zurück. Und wieder starrte ich ihn nur an, regungslos. Das war unglaublich.
Also du warst eher Toten Hosen als Ärzte-Fan?
Ich war auf jeden Fall erst Toten Hosen-Fan. Okay. Und dann später auch Ärzte-Fan. Aber man muss ganz ehrlich sagen, zwischenzeitlich sah es ja so aus, als würden die Ärzte das für sich entscheiden, aber den Marathon haben
auf
dann,
lange Sicht
haben die Hosen gewonnen.
Ja, eigentlich haben auf lange Sicht die bösen Onkels das Rennen gewonnen, wenn wir jetzt mal von den drei Bands sprechen. So, ja, ja. Ne, die gehen ja auch mal schön zusammen essen und was trinken und so.
Also die Toten Hosen sind auf jeden Fall in den ich weiß nicht wann, aber diese Fanny Van Dan Phase war wirklich furchtbar. Und ja, das sage ich als Fan.
Ja, ja.
Aber es gab wirklich eine
die,
lange...
Welche Phase? Die Fanny Van Dan? Yeah,
schieb den Ball.
Frauen,
das ist ja ein Song von Fanny Van Dan.
Naja, ich habe neulich nochmal, ich weiß gar nicht, wann mir das eingefallen ist. Ich habe vor mir hingesummt hier und alles nur, weil ich dich liebe.
Ja.
Und ich weiß, wie ich es beweisen soll. Komm, ich zeig dir, wie groß meine Liebe ist und bringe uns beide um. Habe ich auch gedacht, so krass, also noch niemals drüber nachgedacht. Was für ein wahnsinnig toxischer Song das eigentlich ist.
Gab es auch Ärger für?
Von wem? Von dir?
Nee, von mir noch nicht.
Damals.
Aber es gab jetzt im Nachhinein auch Ärger dafür, glaube ich.
Ja?
Gab
es einen kleinen Mini-Shitstorm?
Ja.
Jetzt werden sie rausgeholt.
Jetzt werden
die alten Songs. Gut.
Aber die Toten Hosen, ich bin wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, die Toten Hosen haben mein Leben verändert. Ich erinnere mich noch, wie es mich wirklich schlagartig sich alles für mich veränderte, als ich muss ich 10 gewesen sein, da hatte der Freund von meinem Bruder hatte die Bis zum bitteren Ende Live-CD und ich blätterte so durch dieses Booklet und da ist ja so ein Bild, wo, ich glaube, das ist Andy und Campino, wie sie so vor so einem kaputten Tisch, so in so einem zerstörten Backstage irgendwie so völlig fertig liegen und dann lief Liebeslied und ich guckte mir das an und es, also wie, das ist der Moment, wo ich dachte, das will ich. Das,
und du hast es niemals gehabt.
Ja, ich habe.
Oder doch.
Eine Ansätze.
So, jetzt schmeiße ich mal den Aschenbecher hier vom Tisch. So, genau. Das habt ihr nun davon.
Das war wirklich, ich habe das gesehen und alles, seit danach war nichts mehr, wie es war.
Aber kommst du auch, oder kommt ihr auch in Situationen, wo ihr selber nochmal überlegt, alles klar, wir sind 4 Männer und haben Songs geschrieben, angefangen 2007 habt ihr eure erste Platte rausgebracht, hast du gesagt, ne?
Ja.
Dass du mal zurückguckst und einfach denkst so, ah, das würde ich heutzutage nicht mehr sagen. Ah, das würde ich heutzutage nicht mehr schreiben.
Ja. Ich denke, und wir würden uns nicht mal so nennen. Herrenmagazin.
Ja, Print ist tot.
So. Print ist tot. Ja, also, ja, natürlich.
Weil Menschen ja auch dann, die euch ja von Anfang an kennen, sagen, wir möchten jetzt gerne aber diesen Song hören. Aber so einen Song besitzt ihr gar nicht, oder?
Ja, doch, man muss schon sagen, dass Lüneburg natürlich nicht so richtig gut gealtert ist in der Hinsicht. Aber ich würde das garantiert nicht mehr so schreiben. Aber das ist, muss ich auch sagen, die einzige Stelle, wo ich den Eindruck habe, dass wir uns jetzt ein bisschen vergriffen haben, so.
Aber dann ist es doch ziemlich gut gealtert. Ich meine, mit Lüneburg, da haben wir euch ja im letzten Podcast noch eine Nachricht geschickt. Oder beziehungsweise dir eine Nachricht geschickt.
Ja.
Und haben drüber gesprochen. Und dass man es da ja auch bildlich so auslegen kann.
Es ist völlig, also das muss ich jetzt mal völlig an dieser banal, Stelle jetzt so. einmal völlig, völlig klar darstellen, dass wir mit so Femizid-Scheiße und vor allem so Incel-Kultur-Scheiße, ja, was ein Riesenproblem ist. Darüber könnte man übrigens auch mal ein Lied schreiben, macht aber auch keiner. Warum? Weil es fucking kompliziert ist. So, egal. Also mit irgendwelchen Inselwichsern wollen wir garantiert nichts zu tun haben. Und das war für uns, das ist halt bildhaft gesprochen, so. Es ist ja auch jetzt nicht ein bisschen ins Klo gegriffen, gebe ich zu, will ich auch gar nicht. Aber es ist um Himmels Willen niemals irgendwie ein Aufruf zu Gewalt gegen Frauen oder whatever zu sagen. Also das ist, das will ich jetzt mal an dieser Stelle wirklich, wirklich klarstellen. Und ja, ich war, glaube ich, 22, als ich das geschrieben habe. Wir hatten keinen Plattenvertrag. Ja, wir hatten nicht mal eine Booking-Agentur und wir haben auch nicht darüber nachgedacht, dass das hier irgendwo hingehen würde. Und ja, das ist eigentlich auch alles, das, was ich dazu sagen würde.
Aber es ist witzig, dass du das sagst, weil das ist ja in Stuttgart passiert, dass zwei Frauen auf dich zugekommen sind und gesagt haben, so ey, Text fanden wir immer nicht so gut. Ja. Es kam hinterher, aber zu mir am Merch noch 4, 5, 6 Mädels, die das Gespräch mitbekommen haben.
Ja.
Was ihr geführt habt.
Ja.
Und die haben alle gesagt, so, das haben wir, also darüber haben wir noch niemals nicht mal nachgedacht.
Ja.
So, also das ist denen überhaupt gar nicht eingefallen, dass es darum gehen könnte. Aber haben natürlich auch gesagt, ey, aber klar, wenn den beiden Frauen das halt so auffällt, dann ist das halt so, ne?
Ja.
Aber
ja.
Die sagten so, das wäre uns überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass das irgendwas damit zu tun hätte.
Ja, weil man auch natürlich, ich würde jeden, der das darüber stolpert, dann einladen, den ganzen Rest, von unserem Schaffen zu hören und wird dann auch merken, dass da nichts ist. Ne?
Ja, natürlich nicht.
Da ist nichts. Und ich will es auch nicht verteidigen oder sagen, es ist ein Griff ins Klo irgendwie auch. So, würde ich heute nicht mehr so machen. Das ist garantiert klar. Aber der und auch Gedankenlosigkeit schützt vor Strafe nicht, kann man auch so sagen. Ne? Aber es ist eine Metapher, es ist ein Bild, es ist ein beleidigter Anfang 20-Jähriger mit Liebeskummer. So. Und wie gesagt, nicht im Entferntesten hat das irgendwas mit Frauenhass oder Gewalt gegen Frauen zu tun.
Ja, ich wollte das Ding halt auch nicht so groß aufmachen. Ich musste die ganze Zeit immer irgendwie an jede dritte finnische Death Metal Band denken.
Oder an die fucking Ärzte auch.
Ja.
Er küsste sie noch einmal. Diesmal lachte sie nicht.
Stimmt, oh Gott, stimmt. Ja. Oh Gott,
ja.
Stimmt.
Ich esse das Kind von meinem Nachbarn auf.
Rasmus Engler, wann schreibst du denn dein erstes Buch?
Mein erstes Buch?
Ja.
Soll ich dir sagen, wie viel der schon geschrieben hat?
Nein.
Gut.
Doch, nee. Ja, sag.
Nee,
jetzt wird's aber peinlich, Hauke.
Ich bin genauso gut vorbereitet wie Daniel auch.
Also ich, bin ich richtig, dass du zwei Bücher geschrieben hast?
Auch falsch.
Auch falsch, guck mal hier, siehst du?
Also, wir haben ja zusammen schon mal ein Kinderbuch geschrieben. Das ist
okay, das wäre das dritte, stimmt. Ja, okay.
Das ist, genau. Dann hat Rasmus zwei Bücher mit Jörn Morrisser gemacht, ist das richtig?
Das ist falsch.
Nur eins.
Ich glaube, ich habe nicht vor, euch auflaufen zu lassen.
Und dann hat er ja vor allem mit Jan Müller eins geschrieben. Das heißt nämlich?
vom Überleben in prekären Zeiten. Was ich gelesen, was ich zu Hause habe, tatsächlich.
Genau, also drei Bücher.
Ja, ich meine, das erste ist aber, ja, ist auch jetzt alles sehr, sehr kurzfristig passiert. Das erste ist 2007 erschienen, Hauke. Also das kann man ja auch so schnell gar nicht alles erfahren. Ne? Der Roman kam dann 2022. Richtig. Bei Ullstein ist so ein kleiner, so ein piefiger. Oder bist du eher so im Internet unterwegs? Google kann ich dir sehr empfehlen.
Ich habe meistens der ChatGPT. Nein, okay. Also, der tut mir leid. Also, die Frage war einfach so lapidar hingeworfen.
Ja, also, mein erstes eigenes Buch könnte demnächst kommen, sagen wir es mal so, weil ich habe mich ja immer nur drauf ausgeruht, das andere.
Für mich schreiben.
Das andere, das Ganze. Den Stein ins Rollen bringen und ich habe mich dann draufgesetzt. Übrigens eine sehr schlechte Metapher, sich auf einen rollenden Stein zu setzen, dann wird man nämlich zermalmt. So. Wie war die Frage? Ich gebe dir noch eine Chance.
Hauke, willkommen in meinem Leben.
So geht das die ganze Zeit auf Tour?
Ja.
Mit Rasmus, ja.
Mit Rasmus, ja.
Haarspalterei.
Ja.
Man muss es lieben.
Ja, ja, total.
Haarspalterei.
Da
habe ich auch noch eine geniale Geschichte, die werde ich in meinem ersten Roman verbraten.
Er ist so niedlich. Ehrlich, dabei.
Aber jetzt bin ich ja angefixt, jetzt möchte ich über die Haarspalterei was hören.
Es gab mal eine sehr geniale Diskussion innerhalb der Band, wo es irgendwie darum ging, ob, wenn man sagt, ja, das ist ein zweistelliger Betrag, ob dann 2000 auch darunter fällt.
Zweistellig?
Ja. Und dann meinte Torben, nee, 2000 ist vierstellig. Da meinte er, ist doch egal. Und dann habe ich so gedacht, hä? Okay, also wenn jetzt Dennis zu irgendwem sagt, ja, wir spielen gerne bei euch für so einen zweistelligen Betrag, dann sagt derjenige, der ihm das sagt, also so 99 Euro ist das meiste, was ihr nehmt?
Ja,
also 99. Ist eben nicht egal, verdammt nochmal. Zweistellig und vierstellig ist ein Unterschied, das ist keine Haarspalterei.
Ja, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel.
Nee, das ist ein geniales Beispiel, weil seitdem bin ich sehr vorsichtig, was in dieser Band an Präzisionslosigkeit
passiert. Genau, also, Präzisionslosigkeit. Er nennt das Präzisionslosigkeit.
Andere Leute sagen, es ist egal.
Andere sagen Haarspalterei.
Ja. Ach so, das meintest du. Wisst ihr, wie oft man ein menschliches Haar spalten kann? Der Rekord. Also als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, was 20 Jahre her ist, war 7 Mal.
7 Mal?
Ja.
Wie oft hast du es geschafft?
Ich habe es noch nicht probiert. Obwohl, ich habe jetzt ein neues Messer aus Vietnam.
Aus dem Teleshop?
Nee, das hat meine Mutter mir gekauft von so einem Typen, der in Vietnam auf... Wieso hat die denn ein Messer aus Vietnam? Die war doch nicht in Vietnam. Das muss ich nochmal rausfinden. Ach, ich glaube, der Markt war in der DDR. Aber egal. Also... Wie war die Frage? Wie oft? Ich werde es ausprobieren. Ich komme dann wieder. Zur 362. Folge habe ich es dann 8 Mal geschafft, das Haar zu spalten. Ein menschliches Haar.
Ja, aber die Frage ist, wie man ein menschliches Haar am besten spalten kann. Das machst du ja nicht mit einem Messer, oder nicht?
Keine Ahnung.
Mit einem Laser.
Das ist eine sehr gute Idee. Ich kaufe mir einen 3D-Drucker und mache einen Haarspaltlaser.
Also wir können uns jetzt, wir können uns darauf freuen, also ich denke mal, einige Menschen freuen sich darauf, dass du dass du selber ein Buch schreibst.
Ja,
weil das war ja angedeutet gerade. Müssen wir
einen Job suchen? einen richtigen Job. Also ich kriege tatsächlich jeden Tag irgendwie so 20 Mails, wo mir so Jobs vorgeschlagen werden, wie zum Beispiel Manager bei irgendeinem, was war denn das jetzt? So ein Schwimmverein, die suchten so einen Social Media Manager und so ein Mist. Da habe ich dann gedacht, nee, habe ich keinen Bock drauf.
Das schreibe ich lieber.
Ja, da schreibe ich lieber ein Buch.
Also ich habe eine Synopsis fertig, um auf deine Frage endlich mal zurückzukommen.
Jetzt habe ich jetzt gerade, einfach, du hast dich halt auf die Rücken der anderen, die eine Idee gehabt haben, etwas zu schreiben, draufgesetzt und hast deinen Namen da untergesetzt. So ungefähr wie Daniel hat auch diesen Podcast führt.
Genau, richtig. Ja, dann verstehst du, was ich meine.
Der war wirklich gut.
Was denn?
Der war wirklich gut.
Das war ein guter Burn.
Ja.
Ja. Ja. Das Ding ist halt einfach, die lustigsten Geschichten schreibt das Leben.
It's funny, because it's true.
Genau.
Ja. Hier ist jetzt richtig Thermik im Raum.
Rasmus sagt gar nichts mehr. Habe ich dich jetzt gerade so unterbrochen, dass du nicht mehr...
Nö, ich wollte einfach nur warten, bis ihr alle fertig seid. Okay. Mit euren Ego-Nummern.
4 Alphas im Raum. Ja,
genau. Könnt ihr auch 3, meinst du?
3 Alphas und ein Rasmus.
Also, wir haben das Buch geschrieben.
Ich dachte, er ist jetzt dran. Weil
es geht ja auch darum, sozusagen, weil ich hatte so eine Idee für ein Kinderbuch und habe das aufgeschrieben. Und dann habe ich das Rasmus geschickt und ihn gefragt, wie es besser geht. Und dann hat er mir gezeigt, wie es besser geht. Und auf einmal war es ein war es dann gut. Vorher war es nur eine Idee. Und insofern kann sich Rasmus jetzt klein machen, so viel er will. Das lasse ich ihm nicht durchgehen.
Gut, ich formuliere es anders. Ich bin halt einfach durch das jahrelange Beteiligtsein an Bands, bin ich die Kollektivarbeit gewohnt. Und deswegen setze ich mich nicht so gern mit irgendwelchen Ideen alleine zu Hause hin und arbeite sie aus, sondern finde es grundsätzlich besser, dass man, egal was man macht, mit irgendwem gemeinsam macht. Und so ist es dann halt einfach gekommen, dass bis jetzt alle Bücher, auf denen mein Name außen drauf steht, noch mit einem anderen Namen versehen sind. Und ob das so weitergeht, muss ich mal gucken. Man muss ja schließlich auch jemanden finden, den das Ganze interessiert. Das geht ja nicht damit los, dass man einen Verlag findet, sondern man braucht dann irgendwie eine Agentur oder überhaupt jemanden, der einen ermutigt, damit weiterzumachen. Und jetzt versuche ich das mal alleine. Das sind aber jetzt eigentlich schon viel zu viele Informationen, weil sobald ich irgendwas ankündige, mache ich es nämlich nicht. Und deswegen sage ich, nein, von mir wird in meinem Leben kein Buch mehr erscheinen.
Wer ermutigt euch, dass ihr weitermacht?
Die Eitelkeit. Die Eitelkeit, ich weiß gar nicht, ob wir weitermachen. Ist ganz ehrlich, es ist gerade so schön. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Ist auch im Rahmen des Möglichen.
Aber war der erste Break, war das ein gewollter Break? Weil ihr ab und zu ja nochmal bei so sweeten Veranstaltungen mal gesagt habt, komm, wir gehen nochmal auf die Bühne rauf, jetzt in der Astra-Stube.
Ja, also ganz, also wenn ich ehrlich bin, ich musste damit klarkommen, dass es nicht geklappt hat. So, hat nicht geklappt. Bin aufgewachsen und in dem Moment, wo ich Andy und Campino gesehen habe, wollte ich Rockstar werden. Und dann mit 32 habe ich dann gemerkt, das hat nicht geklappt. Bin nicht Rockstar geworden.
Das ist doch Quatsch. Das ist deine Wahrnehmung. Aber wir haben ja am Anfang auch schon gesagt, das ganze Feuilleton, neues Herrenmagazin, dann kriegst du nochmal eine Erwähnung von Olli Schulz im Podcast und hier geile Platte, müsst ihr euch anhören, da. Und eigentlich alle relevanten Künstler und KünstlerInnen sprechen darüber, dass ihr ein neues Album gemacht habt und dann da zu sitzen und zu sagen, du, so mit Rockstar hat es nicht geklappt. Also ihr seid halt ihr habt eine ernstzunehmende Band mit ernstzunehmenden Alben, die halt auch nicht in die Jahre kommen.
Vielen Dank.
So. Das freut mich zu hören, aber vor allem gab es dann zum Beispiel auch ernstzunehmende finanzielle Probleme bei Ja, also für mich war die Zeit nach Herrenmagazin die erste Zeit meines Lebens, wo ich nicht ständig pleite war, weil nicht ständig alle Jobs, die ich irgendwie machen konnte, durch irgendwelche Touren und Festivalwochenenden weggefallen sind und wo ich das erste Mal in meinem Leben keine Angst hatte, dass ich meine Miete nicht zahlen kann und weil ich einfach mich auch etwas manifester um sowas wie Lohnarbeit kümmern konnte und nicht ständig irgendwie, wir müssen da irgendwie eine Platte aufnehmen, wir müssen da eine Woche auf Tour und da zwei Wochen und dann der ganze Sommer ist auch wieder mit irgendwelchen Festivals voll etc. pp. Und das war eine ziemlich belastende Situation für mich, dass alle außer den Musizierenden haben mit dieser Band Geld verdient und du stehst da rum mit deinen Pellkartoffeln mit Sojasauce zu Hause und dementsprechend, hat es vielleicht mit dem Image des Rockstars für manche, die es betrachtet haben, geklappt, aber
genau, es hat auch damit geklappt, dass wir tatsächlich, wir waren eingeladen auf den Partys, so, ne? Also wir waren dabei, wir haben das, es stimmt, natürlich konnten wir auch auf dem Level touren, wo andere Bands einen Finger für geben würden, so, ne? Und wir haben es auch ein Stück weit geschafft, das stimmt auch, und wir sind auch so, also das kann ich jetzt mal irgendwie, versuche ich mal ganz uneitel zu formulieren, wir sind auch eine der Bands in Deutschland im Indie-Bereich, die gewirkt haben, so, das weiß ich auch. Und man kann natürlich auch darüber streiten, was ist Erfolg, was ist Misserfolg, so, aber am Ende des Tages hat es auch mit Geld zu tun, so. Und wir, das ist halt auch Teil der Wahrheit, bevor du nicht jeden Abend vor 500 Leuten spielst, verdienst du nichts. Nichts. Und das haben wir nicht. So. Ich wollte das unbedingt. Und das hat aber nicht geklappt, so. Und damit mussten wir alle erstmal klarkommen. So, und jetzt sind wir damit alle im Reinen, jeder für sich. Und auf einmal läuft es besser denn je. Genau, aber es kann, wie gesagt, wir machen uns da auch keine Illusionen. Also es kann auch gut sein, dass niemand von uns will jetzt sofort wieder ins Studio rennen, weil wir denken, oh, jetzt haben wir die Welle, die müssen wir jetzt reiten. So blöd sind wir nicht. So, wir können das auch schon einordnen und wir freuen uns über alle Maßen, dass es so gut läuft. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der da kommt und sind auch zum ersten Mal in der Lage, das auch zu genießen.
Ja, und zwar ganz entspannt zu genießen. Das ist, glaube ich, irgendwie das, es gibt, also außer dem Druck, den wir uns selber machen, macht halt keiner Druck und wir machen uns keinen Druck mehr. Also das ist ziemlich optimal gerade.
Aber war das damals so, wart ihr beim Grand Hotel?
Oder sind immer zu hinten hergesprungen, aber wir brauchten niemanden, der uns Druck macht.
Frage, ob da jemand trotzdem da gewesen ist, der gesagt hat, okay, wir nehmen den Song, das ist die Single, bitte seid mal ein bisschen schneller, wir brauchen dann halt noch in einem halben Jahr noch eine Single zum Veröffentlichen. Also so jemand, der von außen halt nochmal Druck gemacht hat.
Ja, ja und nein. Also Druck habe ich schon genug gemacht. So, da brauchten wir eigentlich niemanden mehr. Das war schon, glaube ich, nervig genug für alle Beteiligten. Aber ja, wir hatten einen Manager, aber das darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie in einem Rock-Klischee, der irgendwie der Band irgendwie was einreden will oder sowas. Nee. Der hat auch nur geschoben, wenn sowieso jemand gezogen hat. So. Ja, also die Sippenhaft, das hätten wir nicht machen müssen. Also da hätten wir nochmal ein Jahr warten müssen. Da sind wir viel zu früh nach der Tour davor sind wir sofort ins Studio gegangen. Also wir kamen aus den Festivals von der Tour zu der Platte und sind sofort wieder ins Studio gegangen, um eine neue Platte zu machen. Das war wirklich kompletter Quatsch. Da hätten wir nochmal ein Jahr warten müssen. Aber da war auch, zu dem Zeitpunkt war ich auch so bescheuert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber wie habt ihr es denn geschafft, dass ihr innerhalb dieser 10 Jahre euch nicht verloren habt als Mensch?
Dadurch, also hier dadurch, so jetzt.
Ja, genau.
Ja, weil wir uns mögen.
Wir mögen uns. Teil des Plans, dass wir uns nicht verlieren, indem wir uns erstmal aus dem Weg gehen, könnte man so sagen.
Ja, absolut. Und ich meine, unser Freund Albrecht Schrader, der hat es so schön gesagt, Herrenmagazin ist immer dann am besten, wenn sie keine Musikinstrumente in der Hand haben. So, das ist auch, glaube ich, Teil des Geheimnisses, weil wir uns einfach schätzen und lieben. Und bei vielen Bands ist es, glaube ich, andersrum. Die haben eine Magie miteinander, musikalisch, können sich aber nicht ausstehen. Rage Against the Machine oder die Red Hot Chili Peppers vielleicht, also, ne? Können sich aber nicht ausstehen. Aber bei uns ist es genau andersrum.
Ihr habt keine Magie auf der Bühne, aber dafür funktioniert es.
Nein, genau. Wir müssen wirklich, und die Magie im Proberaum und auf den Platten, dafür müssen wir arbeiten. Das ist richtig Arbeit. Aber wir verstehen uns, als wir hegen füreinander nichts außer uneingeschränkte Sympathie.
Das ist wundervoll, ehrlich. Ja. Also ich finde es.
Ist so.
Ne, wenn man jetzt noch das Bild sieht von dir, wie du auf das Plattencover guckst und die zwei da liegen in dem zertrümmerten Ding, ja. Ne, was. Ich glaube, je älter man wird, so geht es halt, jedenfalls mir, kann man die kleinen Sachen des Lebens dann doch eher mehr schätzen als die Träume, die man als 20-Jähriger hat
oder hatte. Und geholfen hat auch, dass als sozusagen dass wir in der Pause, ich habe mich ja auch noch so Solo-Versuche unternommen und bin da auch auf Tour gefahren und habe da auch wieder dann Leute supportet und so, kleinere Bands supportet und habe gesehen, wie die touren müssen. Und mir wurde schlagartig klar, dass wir einfach auf einem hohen Niveau in der Lage waren zu touren, und das ist eine Wertschätzung, die wir jetzt in der Lage sind zu tun oder zu haben. Ich nehme das nichts mehr für selbstverständlich. Also ich freue mich über jedes belegte Brot im Backstage mit schwitzendem Scheibengauder.
Und das ist wirklich so. Das ist, finde ich, ja. Ich meine, ich habe ja schon lange keine so kleine Tour mehr gemacht wie mit denen. So, und
schön, dass du es nochmal so sagst.
Nee, aber das ist ja auf seine. Das,
ja, ja. Ey, warte, ne? Stell dich ein bisschen lauter. Kannst du.
Ja. Und die Jungs kommen halt in so einen Backstage-Bereich rein und freuen sich halt genau, was du gerade sagst. So, oh, guck mal, da steht eine Bluna im Kühlschrank. Yay, wie geil ist das denn? So, und ich denke, oh geil, da steht eine Bluna im Kühlschrank. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist so ehrliche Freude über dass sich Menschen da hinstellen und Essen für ein Konzert hinstellen. So. Und das finde ich halt cool und schön. Und das ist auch, wie gesagt, genau was du gerade sagtest, dass es innerhalb von euch keinen Stress gibt. Also nee. Habe ich jetzt bis jetzt nicht mitbekommen, vielleicht kommt das irgendwann nochmal. Aber dass ihr innerhalb von euch so entspannt seid. Jeder weiß, was er da tut, jeder weiß, was er da macht, jeder ist lieb zueinander und keiner kackt sich irgendwie blöd an.
Ja, jeder weiß auch, was den anderen triggert.
Genau, so. Weil ihr halt Ewigkeiten miteinander rumhängt. So.
Genau, jeder weiß, was den anderen triggert, und das machen wir jetzt nicht mehr.
Warte. Wo kommt das denn her?
Keine Ahnung.
Okay, alles klar. Aber wir sind sowieso gerade jetzt schon längst über die erste Stunde. Vielleicht hat er den ja. Er ist mit dem Bohrer durch. Super. Wir sind über die Stunde rüber. Jetzt habe ich noch zwei. Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Es sei, ihr habt noch etwas, was ihr sagen wollt. Was Warte mal, wie stelle ich es am besten? Dennis, was würdest du dem jungen Rasmus, wenn du ihn treffen würdest, raten für die nächsten 10 Jahre? Also den jungen Rasmus von 2007.
Ich glaube, wir sollten vor Konzerten weniger trinken. Also wir, habe ich ja gerade gesagt, ne? Das war, glaube ich, einer der größten Fehler, die wir gemacht haben. Wir haben 2019 dann ja die Atzelgift-Tour gespielt und haben dann gesagt, wir trinken nicht mehr vor Konzerten. Danach ist Do What You Wanna, so. Aber vor Konzerten, wir haben die Konzerte jetzt nüchtern. So, und auch nicht irgendwie nur eins oder zwei, nein, nichts. Und auf einmal waren wir gut. Auf einmal sind wir nicht frustriert von der Bühne gekommen. Auf einmal mussten wir nichts weglachen, was schiefgegangen ist. Und auf einmal merken wir so, wow, wir haben uns das die letzten 15 Jahre einfach auch echt selbst schwer gemacht.
Frage, Rasmus, was würdest du denn dem jungen Dennis sagen, wenn du ihn heute treffen würdest?
Also erstens würde ich, glaube ich, auch das sagen, was er gerade gesagt hat. Und dann hätte ich noch eine andere Sache. Was meintest du, 2007?
Ja, den jungen Dennis, 2007, damals, als er noch 17 gewesen ist.
Wir werden niemals die Hosen sein.
It's funny, because it's true. Yeah, it's funny, but it's true.
Aber, das ist aber sehr gut. Wir werden niemals die Hosen sein, das ist richtig gut.
Ja.
Das finde ich einen ziemlich guten Namen für den Podcast heute.
Wir werden niemals die Hosen sein.
Wir werden niemals die Hosen sein.
Ja, das finde ich gut.
Dann haben wir
ein Bohrgeräusch im Hintergrund.
Ach, das ist gar kein Problem, weil wir...
Steckdosen mit 4 Schrauben, nehme ich an.
Ich denke schon, ne?
So, das so war ich. Also ist auf jeden Fall 8. Jetzt ist das 8. Mal gebohrt.
Ja.
4 Schrauben außerhalb.
Hm? Ja. Genau.
Und dann sind noch 2 innen?
Eine innen.
Ja. Eine, stimmt, genau.
Wir wollten euch einen geschützten Raum geben, so wie euren Fans ja auch einen geschützten Raum gibt zum Reden. Wir haben eine Playlist, die heißt Astra Colada Nachtasyl-Playlist. Da packen wir halt immer lustige Songs drauf. Daniel packt meistens immer Songs drauf. Ich habe oft keine Lust, aber unsere Gäste machen das auch. Wenn ihr einen Song habt, den ihr draufpacken könnt, dann tut es jetzt.
Soll ich den jetzt nennen?
Ja, meinetwegen, gerne.
Ich hätte gerne
den Hosen.
Von den Silicon Values Bystander Apathy. Das ist der größte Hit der letzten 4 Tage für mich, obwohl er schon 4 Jahre alt ist.
Okay.
Das ist irgendwie so ein Lo-Fi-Projekt aus Bristol. Ich versuche die ganze Zeit herauszufinden, ob die jemals live gespielt haben. Aber sie haben noch nicht mal eine vernünftige Internetpräsenz, außer einer Bandcamp-Seite.
Aber auf Spotify kriegt man die, oder?
Es gibt sie auf Spotify. Sie haben, glaube ich, insgesamt 86 Plays oder so. Ich habe jetzt ein paar Leuten das geschickt, seitdem sind es 89. Ich werde Daniel das jetzt sofort schicken.
Dann haben wir die 90.
Ja. Was? Also packt ihr das auf irgendeine Liste oder müssen sich die Leute mein Gestammel jetzt aufschreiben?
Nein, Hauke packt das.
Ich pack das jetzt auf eine Liste.
Du kannst mir das gerne schicken.
Also ich mache jetzt mal ein bisschen sozusagen Support sozusagen. Es gibt einen Typen, den ich auch gerade eben erst entdeckt habe, der heißt Dennis Kiss. Daniel kennt ihn wahrscheinlich. Der hat ein Lied, das heißt Tekken 4, das fand ich sehr gut. Kann da rauf. Und immer kann auch Wim auf alle Playlisten.
Wim habe ich noch nie gehört.
Weil Wim gehört. Super ist. Okay, dann habt ihr noch nie gehört.
Nein.
Dann Wim bitte drauf mit dem Lied. Was nehme ich denn jetzt? Das ist natürlich schwierig. Muss natürlich immer an die Dings. Ach, lass uns Löwenherz. Löwenherz ist super.
Alles klar. Dann.
Warte. Dann wünsche ich mir noch von Mikrokosmos 23 Knight Rider Generation.
Wenn wir schon in den alten Gewässern der Erinnerung fischen. Ja,
wenn wir schon fischen, dann fischen wir richtig.
Wenn wir fischen, dann fischen wir richtig. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr da wart. Wir bedanken uns ganz herzlich. Tut uns leid, dass hier geschafft wird. Aber okay, du hast es heraufbeschworen.
Ich habe es herbeigeschworen.
Mit Voodoo.
Ich habe es manifestiert.
Mit dem Herrenmagazin Voodoo.
Herren Voodoo.
Boah, wir müssen aufhören.
Dann sehen wir uns heute Abend in der Markthalle.
Und dann sehen wir uns heute Abend in der Markthalle. Wir können leider nicht vorbeikommen, ist ausverkauft.
Genau,
aber wir müssen jetzt echt schnell zum Soundcheck, oder Dennis?
Richtig. Ja, ich muss auch. Das ist völliger Quatsch.
Oh mein Gott.
Wir haben noch ein Interview.
Habt ihr?
Ich manifestiere das jetzt. Wir haben jetzt noch ein Interview mit dem NDR.
Alles klar. Kuno. Ihr könnt mir einfach das...
John Mendt.
könnt mir einfach das Herrenmagazin-Kostüm, wollte ich schon sagen, das Hasenkostüm rauslegen.
Legen wir raus, wird gebügelt.
Ah, alles klar. Wir hören uns nächste Woche.
Tun wir. Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss. Tschüss.